NDR Info. Frauenforum.
Garten, das habe ich erst in der zweiten Lebenshälfte kennengelernt. Früher war das meine Mutter und ich musste Gartenarbeit machen und hatte gar keine Lust dazu. Nie. Und jetzt ist sie gestorben, schon länger. Wenn sie wüsste, dass ich alles genauso mache wie sie.
Philosophinnen im Gartenbeet. Zwischen Rosen, Schnittlauch und Welterkenntnis. Eine Sendung von Ursula Storost.
Ich stehe mit Friederike Frey an einem frostigen Tag Anfang April in einem Hamburger Park. Der Frühling lässt in diesem Jahr auf sich warten. Die Bäume sind noch kahl. Selbst Krokusse und Narzissen sind nicht in Sicht. Friederike Frey ist begeisterte Gärtnerin. Ungeduldig wartet sie auf die ersten Blüten. Immerhin hat sie ihre ganz persönlichen Erinnerungen an die Frühlingsblumen, zum Beispiel die Narzisse.
Jungfernhaut dünn, zerrüttetes Packpapier schlunzt um den schnittigen Stiel. Stolz stehen Klöppel im Kelch. Die Kräusel am Becherrand, Haltebuchten für Bienenbäuche. Blütenkalkül, süß und süßer Duften nach süffigem Frühling. Unbefleckte Empfängnis in Farbe. Noch nachts leuchten Narzissen nach.
Friederike Frey ist Schriftstellerin. Sie ist meine poetische Gartenexpertin. Einen ganzen Lyrikband hat sie den Blumen gewidmet. Sie hat ihnen Gedichte auf den Leib geschrieben, auch der Geranie.
Vielblättrige Glücksblüten, immer wieder rund erneuert, farbecht rot. Rott geradezu, ein tiefes Rottenrot. Jede Geranie vor kalkweißer Wand, ein doppeltes Rottchen. Die satte Antwort auf eine Handvoll Sonne in der Stadt.
An die Initialzündung für ihre Liebe zum Grün kann sich die heute 68-Jährige gut erinnern. 1998 hatten sie und ihr Mann ein Haus mit Garten in Potsdam gemietet, mit einem gigantischen Apfelbaum in der Mitte.
Am Anfang habe ich noch gefragt, kann man den Apfelbaum abhauen? Ja, haben wir uns sogar in den Vertrag schreiben lassen. Und dann hat mich der Apfelbaum aber etwas gelehrt, wie er wächst, was er bringt, wofür er da ist. Und heute, wo wir jetzt ausgezogen sind, weine ich ihm nach.
Als aneinander geschmiegte seidene Falter hat sie die Blüten des Apfelbaums beschrieben. Die zierliche Frau hat dem Baum zugesehen und zugehört. Sie hat unter ihm gesessen, dort ihre Texte geschrieben und von ihm gelernt.
Der Garten war vorher nur ein Areal für mich, das wir mieteten und das ich nutzte. Und er wurde langsam zu einem Lebewesen. Das Miteinander der Pflanzen, das wirkte auf mich zurück. Das ist so, wie wenn du jeden Tag nach deiner Katze guckst, die du auch vermisst, wenn du mal verreist bist. Du kriegst mit, wie alles lebt und sich verändert und wie es wächst, wie plötzlich an einer Stelle eine Blume auftaucht, die du immer haben wolltest, und plötzlich wächst sie da von einem Tag auf den anderen. Hast sie gar nicht gepflanzt. Also es ist wirklich verrückt. Es ist wie ein Lebewesen.
Ein Lebewesen, das sich ständig verändert, sagt sie. Das einen lehrt, das einzig Konstante ist der Wandel. Es konnte passieren, dass sie verreist war und nach ihrer Rückkehr den Garten gar nicht wiedererkannte. Manchmal nur, weil inzwischen das Unkraut wucherte.
Unkraut jäten, habe ich gedacht früher, das ist ganz viel Arbeit. Aber wenn man anfängt, erstaunlicherweise ist man bald zu Ende und hat das ganze Beet befreit. Es ist ein solches Glücksgefühl, dass man gleich das nächste Beet noch anfängt und überhaupt nicht auf die Zeit achtet.
Vor einem Jahr ist Friederike Frey mit ihrem Mann in eine Berliner Mietwohnung gezogen. Immerhin mit einem Balkon. Die Schriftstellerin vermisst ihren früheren Garten. Andererseits eröffnen die Blumen auf dem Balkon ihr eine neue Perspektive.
Im Garten sahen wir die Blumen immer von oben. Und jetzt sitzen wir unter ihnen. Sie gucken und hängen auf uns herab von dem Balkonmäuerchen. Wir sind Partner, wir gucken uns an sozusagen. Bei jedem Frühstück gucken wir uns an, die Blumen und ich.
Frühstück auf einem blumenberankten Balkon. Eine schöne Vorstellung an diesem eiskalten Frühlingstag. Die Kälte ist an uns hochgekrochen bis unter die dicken Winterjacken. Friederike Frey zieht es ins Warme. Während sie im Wohnzimmer einen heißen Pfefferminztee schlürft, philosophiert sie weiter. darüber, dass ihr Garten sie gelehrt hat, dass zum Wachsen auch das Schrumpfen gehört, der Rückschnitt, die Winterruhe, sagt sie mit einem Blick aus dem Fenster. Aber in unserer Gesellschaft gehe es immer nur um Wachstum.
Was heißt Stillstand? Im Winter bleibt es stehen und die Wirtschaft geht davon aus, es muss immer weiter wachsen. Aber der Stillstand ist genauso möglich. Und dann lebt man eben von den Waren. Man verbraucht die und dann erst wird es wieder neu hergestellt. Es gibt doch das Wort Schrumpfungsökonomie. Ja, der Garten ist ein Schrumpfungsökonom.
Es gebe kein unendliches Wachstum, sagt sie. Das wisse jede Gärtnerin. Dabei sei die Natur absolut kompromisslos.
Es geht immer beim Pflanzen um Leben und Tod. Auch wenn du einen Samen reinsetzt, kommt er oder kommt er nicht? Da gibt's kein sowohl als auch, sondern ein Entweder-Oder. Das ist das Spannende und wenn man so lebt, das finde ich interessant.
Nein, Rose, statt dir nehme ich lieber das bescheidene Veilchen oder ein einfaches Vergissmeinnicht. Annette von Droste-Hülshoff.
So, jede Menge Tomaten.
Carmen Ziegler schiebt die Tür ihres kleinen Treibhauses auf. 2 Quadratmeter Tomaten.
Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man seine eigenen Tomaten hat.
Hier, das ist Cherry-Tomate. Das eine ist eine gelbe und das andere ist eine rote. Das sind dann diese ganz kleinen, wunderbaren, süßen Tomaten. Ja. Und das hier wird eine Oval. Eine ganz feste, richtig schöne Schnitttomate ist das.
Carmen Ziegler ist meine gartenliebende Pragmatikerin. Eigentlich ist sie gelernte Tänzerin, klassisches Ballett, bis sie eine Knieverletzung einen Strich durch die Rechnung machte. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Netzeband, einem kleinen Ort zwischen Greifswald und Wolgast. Ein einstöckiger Bungalow auf einem Hügel, 2 Terrassen, ein Teich, Wiesen mit knorrigen Obstbäumen. Der Blick geht über weite Kornfelder, an deren Rändern sich jetzt im Juni wie fröhliche Sommergäste leuchtend roter Klatschmohn, Kornblumen und Margeriten tummeln. Von der Terrasse aus kann man nicht erkennen, wo der Garten endet und die freie Landschaft anfängt. Schätzungsweise 2000 Quadratmeter Land gehören zu Carmen Zieglers Wohnhaus.
Ich tobe mich am Teich aus und da habe ich schon genügend zu tun. Es ist dann auch schön, wenn man mal so ganz wilde Bereiche hat, wie diese Wiese hier, so eine Langgraswiese. Da gibt es zum Beispiel da drin eine Stelle, die sich von selbst gebildet hat mit rotem Klee, was man ja nicht so häufig hat. Das ist so schön, das sieht so schön aus, der rote Klee.
Carmen Zieglers Mann Thomas ist Maler. Sie organisiert seine Ausstellungen, entwirft die Plakate und regelt alles Geschäftliche.
Also ich brauche das auch einfach mit den Pflanzen herumzumachen. Also ich bin in der Beziehung mit meiner Umwelt. Man hat ja sonst bloß, fährst auf der Straße rum oder gehst einkaufen oder gehst arbeiten und kommst nach Hause, bist fertig, setzt dich hin und guckst in den Fernsehen, das ist einfach ein bisschen wenig. Und das eigentlich, wo wir leben, fehlt dann. Mit dem hast du nichts zu tun.
Die heute 53-Jährige wühlt gerne in der Erde. Handschuhe stören sie dabei. Wenn die Fingernägel abbrechen, wachsen die auch wieder nach. Und Gärtnern ist nützlich, um preiswert schmackhaftes Essen auf den Tisch zu bekommen.
Wenn man in den Garten geht und holt sich da so ein bisschen Thymian oder Oregano und wenn du die kaufst, da kostet ein Topf zwischen 99 und 1,50 und wenn du Glück hast, kriegst du ihn 3 Tage hin, ansonsten ist er dann weg. Also die sind viel stabiler, die Sachen, wenn man die anbaut. Ne? Sieht man bei dem Salbei, was das für Blätter wären, was das für Pflanzen werden. Es gibt kein besseres Essen als Nudeln mit Salbeibutter.
Carmen Ziegler überblickt das riesige Gartengrundstück. Seit knapp einem Jahr wohnt sie hier. Ihr Traum, ein Bauerngarten. Erste Anfänge sind schon gemacht, am Teich.
Das sieht richtig klasse aus. Hier hast du ja Rittersporn. Und wenn da daneben dann der rote Mangold kommt, das sieht einfach super aus. Der ist ja dann richtig so hoch. Ich denke mir, ich werde auch noch einen Grünkohl dazwischen pflanzen, weil das so eine blaugrüne Farbe hat. Also zum Beispiel, wenn da so ein bisschen Petersilie dazwischen steht, dann macht sich das doch super mit der weißen Lupine und davor ist ein Farn. Das sieht einfach schön aus.
Ein Stück ihrer Kindheit möchte sich Carmen Ziegler mit dem Bauerngarten zurückholen. Als Kind tanzte sie auf der Terrasse hoch über den von Farben und Pflanzen überquellenden Rabatten. Das war so schön, sagt sie, so unbeschwert. Was Sie glaube, frage ich. Unterscheiden sich Frauen und Männer beim Gärtnern?
Männer denken wirtschaftlich und Frauen sind verschwenderisch in dem, was sie dann tun. Das soll wunderschön aussehen
Und sie lassen sich auch viel mehr Zeit, also sind auch Verschwender der Zeit. Ja, die haben einen Sinn für Schönheit, Frauen.
Für eine Wiese braucht es Klee und Bienen, je eins von ihnen. Und Träumerei. Die Träumerei tut's auch alleine, bei wenig Bienen. Emily Dickinson.
Christiane streift durch ihren vielleicht 600 Quadratmeter großen Garten in Berlin-Dahlem. Er grenzt direkt an ihr zweigeschossiges Wohnhaus. Christiane ist meine Schwägerin. Gärtnern fand sie schon als Kind faszinierend.
Meine Großmutter, die hat mir das eigentlich ins Unterbewusstsein gelegt, dass ich gerne in den Garten gehe. Deswegen müsste ich auch immer eine Marienglockenblume haben, weil das eine Erinnerung an meine Großmutter ist.
Meine Schwägerin ist gerade 70 Jahre alt geworden. Seit ich sie kenne, bilden sie und ihr Garten für mich eine Symbiose. Wenn ich sie besuche, kommt sie mir meist aus dem Garten entgegen. In alten Jeans, abgelatschten Sandalen, die Hände in langen Gummihandschuhen. Ständig werkelt sie in den Beeten herum, zupft da gelbe Blätter ab, dort trockene Zweige. Und immer erzählt sie, dass sie eigentlich viel mehr machen müsse. Christiane ist meine hart arbeitende Gärtnerin, auch wenn sie selbst das nicht so drastisch sieht.
Ich sehe natürlich auch immer das viele Unkraut, aber je nach Gemütsverfassung. Mal bringt es einen zur Rage, dass man denkt, oh, man müsste es mehr tun. Dann denkt man wieder auch, wie schön, dass alles von alleine kommt. Das hängt auch von der Gesamtverfassung ab.
Christianes größter Gartenfeind ist der Giersch. Der kriecht vom Nachbarn aus heimlich durch den Maschendraht.
Es ist eine gemeine Pflanze, die geht mit den Wurzeln unter andere Pflanzen und hebt die anderen hoch. Dadurch haben die keine Verbindung mehr zur Erde und dann gehen die ein und der Giersch lebt weiter.
Der Garten hat keine verborgenen Winkel und geheimen Ecken. Man kann ihn auf einen Blick erfassen. Er hat eine Terrasse, dann eine große Rasenfläche mit Obstbäumen. Rechts und links dürfen die Blumen wachsen. Im hinteren Bereich sind, säuberlich getrennt, auf der einen Seite Beerensträucher, auf der anderen Gemüse und Kräuter.
Ach, eigentlich muss immer im Garten irgendwas blühen, von Januar mit der Christrose bis zum November, bis zur letzten richtigen Rose. Man muss in den Garten gehen können und was pflücken können, dann ist der Garten schön.
In der Gartenecke hinten links ist der Komposthaufen. Damit bestückt sie ihr ebenfalls im hinteren Bereich liegendes Hochbeet. Daneben hat der Kompost für Christiane aber noch einen ganz besonderen Reiz.
Wo man das vergammelte Zeug hinschmeißt und nicht mehr beachtet. Und wenn man dann Glück hat, dann ist am Ende eines Sommers eigentlich schon alles wieder verrottet. Dann ist ohne Zutun alles tolle Erde geworden und das ist dann wieder die Grundlage für neues Leben. Und wenn man das beobachtet, dann weiß man auch, dass eben Werden und Vergehen eins ist und eins baut auf das andere auf und das ist irgendwie ein gutes Gefühl.
Christianes Garten ist bunt. Immergrüne Pflanzen langweilen sie. Rote und gelbe Tulpen schaukeln im Frühsommerwind. Aber ihre wahre Leidenschaft gehört den weißen Blumen.
Weil man eben spätabends auch noch im Garten sitzen kann und weiß leuchtet immer noch in der Dämmerung. Und wenn ich kann, pflanze ich meistens weiße Blumen und die roten, blauen, sonstigen Akzente, die heben das nur besonders hervor.
Unser Garten ist ein ganz und gar bunt gescheckter Chintz. Astern, Zinnien, Nelkenwurz, Kapuzinerkresse und so weiter. Alle leuchtend, aus Buntpapier geschnitten. Steif, aufrecht, so wie Blumen sein müssen. Virginia Woolf.
Einen Stadtgarten ganz anderer Art hat Nanita Mayenburg. Der kleine Garten misst etwa 150 Quadratmeter und gehört zu einer Parterrewohnung in Hamburg-Eimsbüttel. Vorne ein angelegter Teich, kaum größer als eine Vogeltränke, mit einer steinernen Putte in der Mitte. Dahinter zwei gigantische Ahornbäume. Die standen schon hier, als sie vor 10 Jahren einzog.
Ich meine, für so einen kleinen Garten ist es der absolute Hammer, dass die hier stehen. Aber wenn die anfangen,
Und es ist auch noch ein schöner Tag, ein blauer Himmel. Dann setze ich mich da oben hin und schaue nach oben. Dann kommen diese wunderbaren, zart grün-gelben Blätter treiben aus. Und da oben drüber dieser knalleblaue Himmel, da geht einem das Herz auf.
Nanita Meyenburg ist eine zierliche Frau mit halblangem grauen Haar und einem gewinnenden Lachen. Obwohl sie die 70 längst überschritten hat, käme man nicht auf die Idee, von einer älteren Dame zu sprechen.
Meine Eltern, die hatten ein Rissenhaus, da wurde gegärtnert. Mein Vater, sein Lieblingsgericht war Bohnensuppe. Da gab es also auch Bohnen, die angepflanzt wurden. Ich bin immer mit Garten und das Gefühl dafür, dass das was Schönes ist, aufgewachsen.
Genauso wie der Garten ihrer Kindheit sei auch ihr heutiger Garten ein wilder Garten, in dem nichts wirklich arrangiert sei. Nanita Meyenburg ist meine unordentliche Gärtnerin.
Bei mir darf ja alles wachsen. Alles, was grün ist, darf wachsen. Und Krautzupfen oder was gibt's bei mir so gut wie gar nicht. Hier, wenn Sie gucken, das sind alles eigentlich Unkräuter. Die haben ein schönes Grün, hübsche Blätter. Da kommen nachher so ganz kleine gelbe Blütchen dran. Ja, das stört mich nicht.
Die einzigen, denen sie die Existenzberechtigung in ihrem Garten abspricht, sind die Nacktschnecken. Denn die fressen ihre Pflanzen. Und da wird Frau Meyenburg zur Furie.
Da ich sehr viel Funkien hier habe, die gerne mögen, streue ich Schneckenkorn. Also das tue ich. Da bin ich ehrlich.
Früher, als ihr Mann noch lebte und sie in der Nordheide wohnte, da hatte sie einen Rosengarten mit alten, duftenden Sorten. Heute geht ihr Garten nach Norden, ein Schattengarten, für Rosen wenig geeignet. Trotzdem hat sie 2-3 Rosenbüsche gepflanzt und sie nimmt Findelkinder auf, wie zu Beginn des letzten Winters. Da stand vor einem Lokal in der Nachbarschaft monatelang eine total vernachlässigte Rose.
Die war immer noch in dem ursprünglichen Topf aus der Gärtnerei. Ich habe gedacht, du armes Kind. Nee, das geht nicht. Jetzt ist Schluss. Ich nehme die mit nach Hause. Und ich habe sie mitgenommen. So, und die ist jetzt hier. Sie hat gemickert, aber sie kommt. Sie ist mir wahrscheinlich dankbar.
Aus dem winterbraunen Gras wuchsen Rosenbüsche. Kletterrosen hatten sich über die Bäume ausgebreitet und ihre Ranken bildeten wehende Vorhänge. Frances Hodgson Burnett.
Christa Maria Burmann bepflanzt die Terrasse vor ihrem Wohnzimmer in Hamburg-Sasel. Dort leben haufenweise immergrüne Pflanzen. Von hoch bis niedrig stehen Lebensbaum, Eibe, Buchs, geschnitten und in Form gebracht. Und darunter ringelt sich ein weiß-grüner Bodendecker.
Ich möchte keine Erde sehen. Es ist überall bedeckt. Horizontal und vertikal.
Christa Maria Burmann, modisch gekleidet, distinguiert, ist meine gärtnernde Landlady. Jedes Jahr fährt sie ins Vereinigte Königreich, um sich Gärten anzusehen und sich inspirieren zu lassen. Ihre immergrüne Pflanzenhölle sei gewissermaßen das Gerüst des Gartens, sagt sie.
Und dazwischen kann es dann entweder, wie in Sissinghurst, nur weiß blühen oder auch bunt, nur üppige Rosen. Aber immer ist dabei ein Gerüst, ein beruhigendes Element, weil sonst eine gewisse Unruhe entsteht. Und das wollen englische Gärtner überhaupt nicht in ihrer Anlage haben.
Christa Maria Burmann wuchs bei den Großeltern in Lübeck auf, mit einem riesigen Garten. Zwischen Gemüse, Obst und Bienenstöcken.
Die Küche bei meiner Großmutter habe ich im Sommer nur unter Dampf in Erinnerung. Es wurde pausenlos eingekocht. Da habe ich mich auch sehr zurückgehalten.
In ihrem eigenen Garten hat die 77-Jährige weder Obst noch Gemüse. Sie gärtnert streng, architektonisch, aristokratisch.
Also für mich soll ein Garten eine Oase sein. Beruhigend, aber auch Überraschungsmomente haben, in dem eben keine geraden Wege vorhanden sind und hinter einem Busch es sich plötzlich schlängelt, öffnet und man betritt wieder einen neuen Gartenraum. Also die kleine Überraschung, die gehört schon dazu.
Es ist eine schlichte Tatsache, dass Buchsbaum, Efeu, Jasmin und kletternde Teerosen das fundamentale Make-up eines Gartens ausmachen. So erhält man ein Bild, das in seinem Rahmen bleibt. Edith Wharton.
Annette Huber steht vor einem Gartenhäuschen und gießt Wasser aus einem Plastikkanister in den Kochkessel. Dunkelbraune Haare, randlose Brille und ein fröhliches Lachen. Sie hat Gartenkräuter für Tee gepflückt.
Wir haben eine sehr schöne Minze hier. Dann gibt es Zitronenmelisse, auch ein altes Heilkraut. Dann Isop, ist ein recht intensives, kräftiges Kraut. Dann 2, 3 Ringelblumenblüten, einfach nur, weil es so hübsch ist. Und das hier ist Indianernessel, Monade. Das ist eine Pflanze aus Amerika.
Entstehen wird ein herb, bitteres Getränk, das meinen Geschmackssinn nicht im Entferntesten trifft, aber selbst angebaut ist.
Wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Zierpflanzen und Pflanzen, die mir auch noch einen Ernährungsnutzen geben, dann gehe ich natürlich und baue mir meine Nutzpflanzen an. Der Natur ist es egal, im Gegenteil. Also die Wildpflanzen, die wir hier haben, die sind ja auch teilweise Bienentracht oder sind auch für andere Tiere im Garten eine wichtige Nahrungsquelle, was so ein Lebensbaum nicht ist oder ein Rhododendron. Die sind nicht Teil unseres Ökosystems und haben keinen Nutzen, außer dass sie schön aussehen. Ansonsten sind die komplett steril.
Annette Huber ist meine zupackende Permakulturgärtnerin. Permakultur heißt dauerhaftes, naturnahes und nachhaltiges Gärtnern. Annette Huber, Literaturwissenschaftlerin, gelernte Buchhändlerin, heute freiberuflich für die Förderung leseschwacher Kinder zuständig, gärtnert am Tutenberg-Institut für Umweltgestaltung in Hamburg-Altona. Eine Gruppe von 30 Menschen werkelt da gemeinsam auf 2000 Quadratmetern. Eine Experimentierfläche für Gartenfreunde.
Es geht uns hier nicht um Ertrag, sondern es geht darum, dass Menschen Erfahrungen machen können mit Pflanzen, mit Kreisläufen, in der Natur, mit Werden und Vergehen, wenn sie so wollen, und dass sie auch mal Misserfolge erleben, damit man einfach auch ein Gefühl dafür bekommt, wie kostbar Nahrung eigentlich ist und wie wenig selbstverständlich das eigentlich ist, dass wir jeden Tag diese perfekten Früchte in den Supermärkten sehen.
Durch den Garten hat Annette Huber gelernt, Tugenden zu leben, die sie sonst wohl weniger schätzen würde.
Geduld ist eine ganz wichtige Tugend beim Gärtnern. Und auch die Fähigkeit, so ein bisschen in die Zukunft gucken zu können, also sich vorstellen zu können, wie das Samenkorn, was ich jetzt einsehe, sich entwickelt, was im halben Jahr auf dieser Fläche los sein könnte. Und auch Beobachtungsgabe, dass man sehr genau guckt, wie geht's meinen Pflanzen, sehe ich da irgendwo Schädlinge.
Das Gelände der Permagärtner besteht aus vielen langen Beeten. Gemüse, Blumen und Kräuter mischen sich, nichts steht in Reih und Glied. Hinter den Beeten eine Wiese mit ziemlich hohem Gras, mit Löwenzahn und Moos. Das Gartenhaus macht einen etwas wackligen Eindruck. Alles wirkt irgendwie improvisiert und ein bisschen chaotisch.
Vielleicht ist das auch eine Frage, was man als Unordnung definiert. Das ist ja ein von Menschen gesetzter Wert. Wir haben ganz wenige Regeln, also kein Gift und kein Kunstdünger. Und ansonsten, ja, ist es hier ein Experiment in Ordnung und Unordnung. Ich meine, wer bestimmt das denn, was Ordnung ist und was Unordnung? Sind wir das? Sind das die Kleingärtner? Ist das das Bauamt? Sind das die Regenwürmer? Schwer zu sagen.
Ich hoffe mit aller Zuversicht, dass ich mit der Zeit der immerwährenden Segnung, die von meinem Garten ausgeht, würdiger werde und zunehme an Huld und Geduld und an Fröhlichkeit, wie die glücklichen Blumen, die ich so sehr liebe. Elisabeth von Arnim.
Eine Gärtnerin ohne eigenen Garten oder Balkon, das ist Gudrun Glöckner. Die selbstständige Ökotrophologin, sportlich, zupackend, raspelkurze, dunkle Haare, ist meine gartenlose Kräutergärtnerin. Die 49-Jährige bietet Kräuterseminare an und Kräuterwanderungen, betreut Gartenprojekte und hat gerade den verwilderten öffentlichen Kräutergarten im Hammerpark in Hamburg auf Vordermann gebracht. Kräuter sind ihr Thema.
Sie sehen schön aus, sie riechen gut, sie schmecken gut, man kann sie zur Medizin verarbeiten und zur Kosmetik und es gibt so viele davon.
Wer sich mit Kräutern beschäftigt, findet einen Zugang zur geheimnisvollen Welt der Mythen und Sagen, erzählt Gudrun Glöckner und zeigt auf ein Büschel weiß blühende Schafgarbe.
Dass man sie Augenbraue der Venus nennt, wenn Sie sich die Blätter mal angucken, die sehen aus wie so eine geschwungene Augenbraue. Und früher hat man die Geschichte erzählt, dass die jungen Mädchen sich dann in der Nacht so ein Blatt aufs Auge gelegt haben, um dann im Traum ihren Liebsten zu erkennen.
Gudrun Glöckner kennt viele solcher Geschichten. Sie weiß, dass das Mutterkraut in England gegen Migräne eingesetzt wird. und dass der Giersch viel besser ist als sein Ruf.
Der ist ein wunderbar leckeres Gemüse. Ich rate den Gärtnern dann immer, essen Sie Ihren Giersch einfach auf. Schmeckt so ein bisschen wie Petersilie und Möhre. Und wenn man es kocht, so ein bisschen Spinat ähnlich. Früher hat man ihn sogar in Klostergärten angebaut. Da hat man nämlich die Gicht der Pilger und der Wanderer damit behandelt.
Gudrun Glöckner leitet auch Stadtteilinitiativen beim Gärtnern an. Und sie unterrichtet als Dozentin an der Volkshochschule. Da stellt sie fest, Frauen und Männer gärtnern anders.
Ja, ich glaube, Frauen gehen ein bisschen lockerer ran, vielleicht auch ein bisschen intuitiver. Ich habe das Gefühl, die Männer, die müssen eher immer einen genauen Plan haben, wie wird was gemacht. Und die Frauen experimentieren gern mal ein bisschen, sind ein bisschen kreativer. Und die Männer sind da eher so ein bisschen so vom Kopf her bei der Sache.
Der Wacholder trug Beeren, die jeden Augenblick die Farbe wechselten. Und die Waldblumen bedeckten den Boden, dass er ganz weiß und blau und gelb war. Selma Lagerlöf.
Was wäre eine Sendung über Gärtnern ohne eine Schrebergärtnerin? Durch ein Eisentor mit Rauten und Kreisen betritt man ihr Reich. Dahinter mindestens 3 Meter hohe Lebensbäume.
Der Eingang zu meinem Schrebergarten, Parzelle 928, klingt furchtbar, aber dies hier ist mein Paradies.
Barbara Beutner ist Schrebergärtnerin. Aber das allein würde ihr nicht gerecht. Sie ist meine feinsinnige Schrebergärtnerin im verlorenen Paradies.
Für mich ist es so eine Mischung von kleinem englischen Garten, eben auch mit englischen Rosen und meiner Toskana. Ich liebe die Toskana, Parzelle 928. Mein Rückzug, mein Paradies, meine Inspiration.
Die Lebensbäume am Eingang erinnern an die Zypressen der Toskana. In Kübeln verströmt Lavendel seinen Duft und an einer Pergola ranken pomponförmige duftende Rosenblüten in hellem Rosa.
Wenn ich jetzt die aufgeblühte Rose sehe, mit diesen, ich habe einmal gezählt, da waren 50 Blätter. In einer solchen Rose, da denke ich, ja, das ist volle Pracht. Das ist Natur und das Garten. Ich glaube, man muss sich das einfach nochmal so bewusst machen, dass das Leben sehr vielschichtig ist. Und wenn es die 50 Blätter einer einzigen Rose sind.
Barbara Beutner, 66 Jahre alt, hat Gestaltung und Pädagogik studiert. Seit 1973 ist sie künstlerisch aktiv. Sie malt und fertigt Holzdrucke und gibt Seminare. Zuletzt hat sie in der Hamburger Töpferstiftung ausgestellt.
Ich drucke in jedem Jahr Frühlingskarten. Ich nehme die Apfelblüte, die Kirschblüte, die Tulpen als Motiv, um dann Postkarten im Original auch zu drucken, um die dann Freunden zu Ostern als Frühlingsgruß zu schicken.
Ein Garten muss aber auch etwas für die Küche bereithalten, sagt sie. Deshalb wachsen bei ihr Kräuter, ein bisschen Gemüse und viele Beerensträucher.
Wenn ich meinen Obstschnaps aufgesetzt habe und im Winter, wenn ich dann kalt durchgefroren nach Hause komme und mir dann einen Brombeerschnaps einschenke, dann schmecke ich diesen Sommer. Dann sehe ich aber auch die Brombeerranken und erinnere mich an die Dornen, die dann sich auch in der Haut verfangen haben. Dieses Bewussterleben ist, glaube ich, ein wichtiger Motor für die Kunst.
Das ist Magie. Die Blumen wachsen, die Wurzeln regen sich. Das ist Magie. Frances Hodgson Burnett.
Philosophinnen im Gartenbeet. Zwischen Rosen, Schnittlauch und Welterkenntnis. Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Ursula Storost. Es sprachen Monique Schwitter und die Autorin. Technik Sabine Suhr. Regie Christina Viol. Redaktion Doris Schiederich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.